Wir haben wirklich Grund zu jubeln und uns an Gott zu freuen. Ne? Das ist natürlich so in Norddeutschland ganz besonders, wie man hier jubelt. können wir noch ein bisschen üben? Mach mal vor. Sehr gut. Muttertag ist heute. Hat mich inspiriert, die Beziehung zwischen Mutter oder Mütter und ihren Kindern oder Mutter und Kind, und zwar erwachsenen Kindern, zu beleuchten. Auch wenn wir erwachsen sind, bleiben wir ja Söhne und Töchter. Wir haben Vater und Mutter, jeder von uns hat das. Und wir werden immer Söhne und Töchter bleiben. Wir sind eigentlich auch Kinder. Meine Mutter hat das mal zu uns gesagt, zu mir, glaube ich. Ja, ihr werdet immer meine Kinder bleiben. Und gesagt, nee, sondern Sohn bin ich immer. Aber Kind hat eben so die Bedeutung, ne, von Erziehungsverantwortung, Abhängigkeit, nicht selbstständig sein und so, das wollte ich nicht. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Formal stimmt es natürlich. Natürlich bleiben wir Kinder. Aber die Beziehung zwischen Eltern und Kinder sollten sich schon ändern, wenn sie größer werden. Oder? Und wir bleiben nicht abhängig, wir sollen nicht abhängig bleiben von unseren Eltern. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht so, wie wir das als Kind waren. Und das fällt relativ leicht, wenn wir ein gutes Verhältnis zu unseren Eltern haben oder hatten auch, dann fällt es leicht, Vater und Mutter zu ehren, so wie wir das gerade schon gehört haben aus dem biblischen Gebot. Das gilt aber auch, also dieses Ehren und Dankbarsein, wenn es nicht so war. Gott sagt nicht, je nach Situation sei dankbar und ehre Vater und Mutter. Und das werde ich noch ausführen. Wir werden heute von einer Hochzeitsfeier hören. Maria, die Mutter Jesu, war dazu eingeladen und auch Jesus und seine Jünger. Und Maria merkt, und diese Hochzeitsfeier ist nicht wie bei uns, also im Verhältnis zu meiner Zeit, ne, wenn ich sehe, wie wir Hochzeit gefeiert haben, Frauke und ich. Und heute ist das schon ein Riesenunterschied, was da für ein Bahnhof gemacht wird an großer Feier. Aber das ist nichts gegen das, was in Israel war. Da wurde 7 Tage lang gefeiert, dass zwei Leute zusammengefunden haben und lebenslang zusammenbleiben wollten. Und da wurde gut gegessen und da gab es auch richtig Wein. Das war nicht Alltagsgetränk, das konnten sich die Leute nicht leisten. Aber wenn es ein Fest gab, dann wurde aufgefahren. Dann sollten alle fröhlich sein und feiern. Und Maria merkt in dieser Feier mittendrin, der Wein geht aus. Und das ist peinlich und sie geht dann zu Jesus und sie will die Situation retten. Und sie sagt ihm, du musst die Situation retten. Und er tut das dann auch. Er verwandelt Wasser in Wein, in viel Wein. Die Leute sollten fröhlich sein und feiern. Und damit, er tut sein erstes Wunder. Ne? Das ist natürlich, da muss man in Zusammenhang setzen mit anderen Bibelstellen, wo von Alkohol die Rede ist. Aber das war jetzt eine besondere Situation. Da wurde gefeiert. Aber dieses Wunder, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt, ist eigentlich nur ganz nebensächlich. Das wird nebenbei erzählt. Und deshalb soll das auch heute nicht die Hauptrolle spielen, sondern es geht mir um die Beziehung von Maria zu ihrem erwachsenen Sohn. Und da gibt es ein sehr spannendes, man liest es fast als Disput zwischen den beiden. Und ich lese jetzt nach Hoffnung für alle diese Geschichte aus Johannes 2, Vers 1 bis 12. Und die ganze Schärfe, die wir gewohnt sind, kommt da bei Hoffnung für alle nicht so raus. Das werde ich dann nachher noch erklären. Also Johannes 2, 1 bis 12. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Jeder von uns war 9 Monate im Bauch seiner Mutter. Manche ein bisschen kürzer, aber in der Regel, das ist ja die normale Schwangerschaftszeit, 9 Monate. Sie machte für uns die Schmerzen der Geburt durch. Sie stillte uns oder gab uns zu trinken, wenn das nicht möglich war. Sie wechselte die Windeln, saß an unserem Bett beim Einschlafen und wenn wir Fieber hatten, saß sie auch an unserem Bett. Und machte sich Sorgen. Sie trocknete unsere Tränen und tröstete uns, wenn uns etwas wehgetan hatte. Oder wir uns wehgetan hatten. Und häufig half sie uns bei den Hausaufgaben und sorgte für das Essen. Heute sind diese Aufgaben mehr aufgeteilt. Das finde ich auch gut so, dass nicht so starre Regeln da sind. Und doch ist die Mutter für uns oft die erste Adresse, wenn uns was wehtut und wenn wir Geborgenheit und Trost suchen. Und Gott ist es wichtig, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir unsere Eltern, also Vater und Mutter, ehren. Und das finden wir in den 10 Geboten, den sogenannten 10 Geboten. Im 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das ist jetzt nach der Luther-Übersetzung, die ist bekannter. Und es ist das erste Gebot in diesen 10 Geboten, das das Miteinander zwischen Menschen regelt. Also die ersten Gebote regeln unsere Beziehung zu Gott. Und dann gibt es Regeln, wie man sich so miteinander verhält, dass das Zusammenleben, dass die Gemeinschaft funktioniert. Und es ist das erste Gebot, das betont Jesus auch später, das eine Verheißung hat, auf das du lange lebst in dem Land, das ich dir gegeben habe. Wir haben was davon, wenn wir uns an Gottes Gebote halten. Das ist erstmal die Aussage. Also Gott gibt ein Versprechen. Wir werden gesegnet, wenn wir unsere Eltern ehren. Das ist manchmal nicht so leicht, oder? Denn nicht alle erleben ihre Mutter oder auch ihren Vater so liebevoll und fürsorglich, wie ich das eben beschrieben habe. Mir ist in der Vorbereitung ein Buch eingefallen von Michael, also ein Buch, das ich mal gelesen habe, von Michael Ackermann. Und das heißt, ich war ein Atheist. Und in diesem Buch beschreibt er auch seine Beziehung zu seinem Vater. Nach der Scheidung seiner Eltern litt er, 20 Jahre schreibt er, mehr als 20 Jahre, an der Abwesenheit seines Vaters. Und die Beziehung wurde so schwierig, dass er am Ende komplett die Beziehung abbrach. Er sagt, 5 Jahre haben wir ihn nicht gesehen und nicht mit ihm gesprochen. In diesen 5 Jahren, und auch vorher schon, suchte er nach Glück und Geborgenheit. Und suchte überall in dem, was Menschen ihm erzählten. Er wuchs in der Studentenrevolution auf, also Ende der 80er Jahre, wurde dann Lehrer, hat alles das geschluckt, was man ihm erzählt hat, dass Familie eigentlich ein auslaufendes Modell ist, dass Autoritäten zu hinterfragen sind, dass man nicht treu sein muss in der Ehe und auch in Beziehungen, sondern dass man überall sein Vergnügen auch suchen darf. Und in ihm blieb eine furchtbare Leere, die er sich nicht eingestehen wollte. Und als Lehrer hat er dann immer erzählt, dass das richtig war, was er so gelebt hat. Er suchte nach Glück und Geborgenheit, er suchte nur nicht bei Gott. Weil er ja überzeugt war, dass es ihn nicht gab und dass Glaube, Kirche und Religion eigentlich nur Mittel sind, um den Menschen einzuengen und zu unterdrücken und um bestimmte Schemata zu pressen. Und dann traf er trotzdem, also was heißt trotzdem, also er traf irgendwann Christen, die eine ganz andere Art von Glauben hatten. Und wo er merkte, da ist was, was ich nicht habe. Und er stellte Fragen, er forschte nach. Und irgendwann kam er an den Punkt, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Weil er gemerkt hat, es gibt ihn ja doch. Und das, was ich immer gesucht habe, finde ich da in dieser Beziehung bei Jesus. 6 Monate nachdem er diese Entscheidung für Jesus getroffen hatte, bekam er den Auftrag, eine Kurzpredigt zu dem Gebot, die Eltern zu ehren, zu halten. Und das war sehr bewusst von dem, der ihm das gesagt hatte. Und der wusste nämlich, wie schwierig die Beziehung war zu seinem Vater. Er sagt, eigentlich halte ich nichts davon, von solchen therapeutischen Predigtaufträgen. Aber er sagt Folgendes. Er schreibt Folgendes. Ich verdanke gerade diesem Auftrag viel, denn ein öffentliches Gebet während jenes Gottesdienstes leitete das Ende meines Vaterverlustes ein. Ich konnte beten, Herr, ich habe meinem Vater wenig zu danken. Aber du hast ihn gebraucht, damit er mein Vater ist. Hab Dank für meinen Vater. Und dann weiter mit diesem Gebet begann dieser Schatten meines Lebens von mir zu weichen. Zum ersten Mal konnte ich meinem Vater ohne Hass und Groll begegnen, ohne die lange Rechnung des Vermissten aufmachen zu müssen. Das war nun die Geschichte zwischen Vater und Sohn, aber vielleicht, und das gibt es auch, in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter und zwischen Mutter und Sohn. Vielleicht geht es dir eben genauso mit deiner Mutter. Und sie konnte und wollte dir nicht geben, was du eigentlich gebraucht hättest. An Liebe und an Fürsorge, an Geborgenheit, an Trost. Und dennoch gilt das, was hier der Michael Ackermann ausgedrückt hat, weil es sie gab, gibt es dich. Du bist am Leben, weil es deine Mutter gibt und deinen Vater. Und dafür kannst du danken, wenigstens dafür, sonst wärst du ja nicht auf dieser Welt. Also zu unserem Bibeltext. Was lesen wir hier über Maria? Wie verhält sie sich in dieser Notsituation gegenüber? Und wie geht sie mit Jesus um? Und wie geht Jesus als erwachsenes Kind mit dem um, was seine Mutter ihm da sagt? Das Erste, was wir wahrnehmen, Maria hat den Überblick. Also das muss ein Riesenfest gewesen sein, mit vielen hundert Gästen. Und sie merkt, dass der Wein zu Ende geht. entweder haben die Brautleute oder die Brautfamilie das nicht gemerkt, oder ihnen wurde es schon ganz kalt, weil sie dieses Signal hatten, nee, der Wein geht alle. Und das wäre sehr, sehr peinlich gewesen. Wo, vielleicht waren sie ganz erstarrt in dieser Situation, wo sollte jetzt Wein herkommen? Und Maria möchte helfen, also sie hat den Überblick, sie bemerkt das. Sie möchte helfen, sie ist barmherzig, sie leidet mit dieser Situation, aber sie hat keine Möglichkeit, etwas an dieser Situation zu verändern. Sie ist auch nur ein Mensch wie wir. Sie ist fürsorglich, aber begrenzt in ihren Möglichkeiten. Ihr geht die Situation nahe, aber sie kann nichts tun. Und deshalb geht sie zu ihrem Sohn. Also du musst nicht alles können. Du musst nur wissen, an wen du dich wenden kannst. Das ist eine große Hilfe. Maria weiß, an wen sie sich wenden kann. Sie geht zu ihrem Sohn. Sie weiß, dass er etwas ganz Besonderes ist. Seine Geburt war schon besonders. Ein Engel hat diese Geburt angekündigt, hat angekündigt, dass Jesus, der Retter der Welt, in ihrem Leib heranwachsen wird. Hirten vom Feld und Weise von ganz weit her, weise Menschen, gebildete Leute kamen zur Geburt oder nach der Geburt, um Jesus zu ehren, anzubeten und ihn zu beschenken, beziehungsweise diese Familie. Als Jesus dann in den Tempel gebracht wurde, weil es so vorgeschrieben auch war und üblich war, Gott mit einem Opfer zu danken für jedes Kind, das geboren wurde. Und als sie dann da waren, kam ein Prophet und eine Prophetin auf sie zu und sagt, das ist der Retter von Israel. Sie wusste, dass er etwas Besonderes ist, und dann musste er auch fliehen. Oder die ganze Familie, weil der damals herrschende König das nicht dulden wollte, dass da ein anderer König ranwächst, und wollte ihn ermorden. Und so musste er und die ganze Familie viele Jahre im Ausland wohnen. Er war etwas Besonderes, wirklich. Gerade auch für Maria. Und sie vertraute ihm, er würde helfen können. Also so beschreibt uns die Bibel Maria. Sie hat den Überblick. Sie ist fürsorglich und hilfsbereit. Sie vertraut ihrem Sohn und deshalb geht sie zu ihm hin. Sie haben keinen Wein, sagt sie. Kennt ihr solche Sätze? So die Ampel ist grün. Oder der Kaffee ist noch nicht auf dem Tisch. Oder wie auch immer. Also was will sie denn damit sagen? War das eine reine Information? So zum Beispiel übrigens, der Trockner ist repariert beim Händler und kann jetzt abgeholt werden. So ist das so gemeint. Oder will sie Jesus was über sich selbst mitteilen? Sie haben keinen Wein mehr. Das ist so peinlich. Sie tun mir so leid. Dann würde sie über sich selber reden und ihr Mitgefühl ausdrücken und Jesus mitteilen, wie sehr diese Not der Familie ihr unter die Haut geht. Oder will sie deutlich machen, wie sie die Beziehung zu ihrem Sohn empfindet. Also ich vertraue dir diese Nachricht an. Ich weiß, dass du damit richtig umgehen kannst. Du weißt schon, was jetzt zu tun ist. Also dann würde sie sagen, ich vertraue dir. Oder ist es ein Appell? Jesus, mach was! Du kannst das doch. Sie haben keinen Wein. Rette sie aus dieser Situation. Ich kann wirklich mit den gleichen Worten ganz unterschiedliche Botschaften aussenden. Und Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, dass im Grunde genommen jede Aktion, die wir, alles, was wir sagen, diese vier Nachrichten enthält. Und eine hat davon einen Hauptschwerpunkt. Also willst du etwas nur mitteilen oder willst du eine Aussage über dich selbst machen oder über die Beziehung oder willst du zum Handeln auffordern? Und je mehr du selbst weißt, was du willst vom anderen, desto besser kann der andere dich verstehen. Aber als Zuhörer wird uns dieses Wissen auch helfen, wenn dir jemand erzählt, irgendetwas, auf dich etwas hinweist, dann denke daran, es gibt vier verschiedene Möglichkeiten zuzuhören. Je nachdem, wie wir geprägt sind. Ich höre dann oft auf dem Appellohr, muss dann gebremst werden. Und manchmal will mir jemand nur eine Information weitergeben. Und ich habe das Gefühl, hey, du musst sofort den Retter spielen. Was manchmal stimmt, aber oft auch nicht. Also wie hörst du zu? Und bevor du dich herausgefordert oder angegriffen fühlst, frag einfach nach. Wie meinst du das? Also gibst du mir jetzt einen Auftrag, soll ich was tun? Oder willst du nur eine Information geben? Wenn wir nachfragen, können wir ganz viele Missverständnisse vermeiden. Jesus hört offensichtlich den Appell. Jesus, der Wein ist alle, mach was. Und Jesus antwortet darauf, ziemlich schroff hört sich das für uns an. Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Luther übersetzt, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Wörtlich übersetzt heißt es, was ist dir und was ist mir, Frau? Klingt schroff für unsere Ohren. Und jetzt muss man wissen, dass diese Anrede seiner Mutter, Frau, keine respektlose Anrede war, sondern das normale Wort, mit dem man eine erwachsene Frau angesprochen hat. Und in der Offenbarung am Ende, das letzte Buch der Bibel, lesen wir, dass die Gemeinde, also die als Braut Jesu, die Gemeinde mit diesem Wort angesprochen wird, diese Frau. In Offenbarung 19 und 21 taucht das auf. Also diese Bezeichnung schon mal ist nicht abwertend, sondern im Gegenteil, da steckt eine Menge Respekt und eine Menge Liebe und eine Menge Ehre dahinter. Und gleichzeitig grenzt Jesus sich ab. Er sagt nicht, nein, ich habe keine Lust, lass mich in Ruhe. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Maria hört das und versteht es. Sie versteht, dass er verstanden hat, aber dass er sich nicht drängeln lässt. Er lässt sich nicht befehlen, wann er handeln soll. Er ist nicht mehr das kleine Kind und Maria akzeptiert und respektiert das. Sie nörgelt nicht, sie drängelt nicht, sie macht keinen Druck, sie versucht auch nicht, ihn zu manipulieren, sie wiederholt ihre Aussage nicht. Das reicht, was er ihr gesagt hat. Sie lässt los und vertraut ihrem Sohn. Mütter und auch Väter, die ihre Kinder nicht loslassen können, machen es ihnen schwer, selbstständige und mündige Menschen zu werden, also erwachsen zu werden. Maria hat es hingekriegt. Jesus wird handeln, aber er lässt sich den Zeitpunkt nicht vorschreiben. Als Kind hatte er seinen Eltern gehorcht, aber er ist jetzt kein Kind mehr. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Sein himmlischer Vater hatte noch nicht gesagt, jetzt geh los. Jetzt mach was. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Sein Vater im Himmel war die oberste Autorität, nicht mehr seine Mutter. Von Josef ist nicht mehr die Rede. Anscheinend ist er früh gestorben. Auf Gott hört er. Er ist der Maßstab für sein Leben. Nicht mehr seine Mutter. Also Jesus hat sich von seinen Eltern, von seinen irdischen Eltern, auch von seiner Mutter abgenabelt. Und das ohne respektlos zu werden, ohne sich von ihr bestimmen zu lassen, ohne in genervte Rebellion zu gehen. Seine Mutter akzeptiert das, sie vertraut ihm, sie geht zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Und so kann sie, wird deutlich, sie kann loslassen. Und sie kann abwarten. Jesus wiederum handelt, wann er es für angemessen hält, ohne sich treiben zu lassen. Gleichzeitig auch ohne trotzig zu sein und genau das nicht zu tun, was seine Mutter will. Ja, das können Kinder auch. Oder erwachsene Kinder können das auch. Ne? Zu sagen, ey, nee, ich mir jetzt diese Blöße gebe und genau das tue, was von mir erwartet wird, tue ich es lieber nicht. Das ist nicht gesund. Das ist nicht Trotz. Das ist Trotz. Ja, jemand hat mal gesagt, wirklich erwachsen und reif, in einer reifen Weise erwachsen bist du geworden, wenn du etwas tust, obwohl deine Mutter und dein Vater das gut finden. Spannend, das zu leben. Also wenn wir, wenn wir das hinbekommen, dann sind wir wirklich frei. Dann sind wir nicht mehr abhängig von ihnen, aber wir sind auch nicht mehr oder nicht auf jeden Fall in Rebellion. Wir achten sie, aber wir sind ihnen nicht mehr untertan. Und dazu fordert uns die Bibel auch auf. Wird vom Mann gesagt, dein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Warum wird es vom Mann gesagt? Weil für die Frau das sowieso logisch war. Also, den erwachsenen Kindern wird gesagt, verlasse Vater und Mutter. Innerlich. Das heißt nicht, dass wir ihnen nicht mehr begegnen sollen, aber innerlich werde frei, ein eigenes, ständiges Leben zu führen. Das ist nicht so leicht. Denn Vater und Mutter haben uns ja geprägt, solange wir bei ihnen waren. Also damals waren es 14 bis 16 Jahre, dann wurde in der Regel geheiratet schon im Teenie-Alter, also aus heutiger Sicht im Teenie-Alter oder 14 bis 17. Heute 20 Jahre, 25 Jahre, manchmal noch länger, sind wir in direkter Umgebung mit unseren Kindern oder sie mit uns und wir prägen sie natürlich. Und in einer einzigartigen Mischung der Gene von Vater und Mutter, oder diese einzigartige Mischung ist in mir und in jedem von euch. Das sitzt sehr tief. Und die Loslösung von ihnen braucht einen bewussten Entschluss und kann von Eltern gefördert werden oder auch gebremst werden. Aber das Entscheidende sind nicht die Eltern, das Entscheidende bist du. Du bist in der Verantwortung, innerlich eigenständig zu werden von deinen Eltern. Das hat mit Vergebung zu tun. Ich vergebe ihnen, wo sie mir nicht geben konnten oder wollten, was ich gebraucht hätte. Und es ist dabei nötig, dass ich überhaupt akzeptiere, dass da Mangel ist oder sogar eine Wunde ist oder viele Wunden, dass ich diese Wunde akzeptiere, die das hinterlassen hat. Und die entscheidende Hilfe dabei ist, dass ich weiß, es gibt einen Vater im Himmel, der kann mir das alles erstatten, was meine Eltern mir nicht geben konnten. Und das ist unterschiedlich bei uns. Manche brauchen ganz, ganz, ganz viel Liebe von Gott, weil sie sie in ihrer Familie nicht erlebt haben. Und manche haben ganz viel Liebe schon in ihrer Familie bekommen und deshalb fällt es ihnen leicht zu glauben, dass Gott sie liebt. Und hier dürfen wir uns auch ergänzen und einander helfen. Und darum zum Beispiel, indem wir füreinander beten, dass wir Gottes Liebe erfahren, dass er uns so begegnet, wie wir das vielleicht gar nicht kennen, dass er uns überrascht mit seiner Gegenwart, mit seiner Aufmerksamkeit, mit damit, dass wir für ihn wichtig sind, dass er uns sieht. Es braucht dafür auch eine bewusste Loslösung von meinen Eltern und besonders auch von meiner Mutter. Denn mit ihr bin ich ja am engsten verbunden, positiv, weil ich in ihrem Bauch heranwuchs und die Nabelschnur uns so eng verbunden hat und ich alles, was ich brauchte, dadurch bekommen habe. Das gilt auch negativ, wenn sie mich nicht gut behandelt hat. Egal ob positiv oder negativ, egal was ich erlebt habe, es ist hilfreich für mich, mich im Namen Jesu von meiner Mutter und meinem Vater wirklich loszusprechen. Wenn ich merke, dass da eine Verbindung ist, die viel zu eng ist und ich nicht frei sein kann. Und es gibt ein Gebet, wirklich, dass ich mich trenne von Vater und auch von Mutter nach Geist, Seele und Leib. Und das hat erstaunliche Auswirkungen. Und ich bete das gerne auch mit euch, wenn ihr merkt, ich möchte da in eine neue Freiheit kommen. Und das kann auch positiv sein. Ich habe auf einer Tagung erlebt, also waren mehrere Tage, ein Seminar, auch zu diesem Thema, nicht nur. Und eine Frau, die damals um die 60 war, sagt, meine Ehe geht gerade kaputt. Mein Mann hat mich verlassen und er sagt, ja, deine Beziehung zu deiner Mutter ist so eng und sie steht immer an erster Stelle, das halte ich nicht mehr aus. Und dann haben die Seelsorger, die da waren, gesagt, du, das geht auch nicht. Dein Mann ist die erste Wichtigkeit in deinem Leben. Und sie wurde richtig fuchsig und sagt, das lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen, das ist eine so sanfte und zarte Beziehung und ich lasse mir da nicht reinreden. Die Seelsorger haben ganz liebevoll reagiert und das akzeptiert und haben dann aber deutlich gemacht, welche Folgen das hat, wenn nicht der Ehepartner die erste Stelle einnimmt. Da war eine positive Beziehung, aber sie hatte keinen Segen als Auswirkung. Also dieses Gebet, sich loszusagen, sich loszusprechen, klärt die Machtverhältnisse. Sie hat keine Macht mehr über mich und ich brauche mich nicht mehr aufzuregen, wenn sie versucht, mich zu beeinflussen. Hat total positive Auswirkungen auf mich selbst. Auch die Verletzungen kommen zur Ruhe. Ich soll wissen, ich lebe nicht mehr von der Liebe meiner Mutter, auch nicht von der Liebe meines Vaters, sondern ich lebe von der Liebe des Vaters im Himmel. Und diese Liebe wird mir durch Jesus geschenkt, in Fülle. Er gibt mehr als mir Menschen, auch als mir mein Vater und meine Mutter je hätten geben können. Er hat viel mehr. Das Wunder ist ein Zeichen dafür. Jesus will mit mir, will mit dir feiern. Er will Freude schenken. Er hat ein großes, schönes Fest für dich vorbereitet. Er hat viel mehr Wasser in Wein verwandelt, als sie überhaupt trinken konnten. Also das war so die Fülle. Und es war das Zeichen dafür, er gibt mehr, als du dir vorstellen kannst. Also probier es aus. Vertraue Jesus. Vertraue ihm auch, wenn er dir Anweisungen gibt, die dir völlig verrückt erscheinen. Also Wasser zu füllen in große Krüge, wo andere vorher rituelle Waschungen durchgeführt haben. Und dann dem Zeremonienmeister, sage ich mal, das zu bringen und zum Kosten, was soll das? Und der strahlt plötzlich und sagt, wow, was für ein Wein. Das ist doch komisch, oder? Also, Jesus gibt manchmal Anweisungen, die können wir nicht nachvollziehen, aber probier es doch aus und folge ihm und sieh, was geschieht. Vertrau Jesus, nimm Vergebung in Anspruch und vergebe und löse dich im Gebet von Menschen, wo du merkst, da bist du zu dicht dran, da bist du abhängig. Werde jemand, der eigenständig und mündig und selbstständig mit Jesus unterwegs ist. Und dann kannst du für das danken von ganzem Herzen, was du deiner Mutter und deinem Vater verdankst. Dann kannst du auch deine Mutter ehren, auch wenn sie nicht vollkommen ist. Und für den Vater gilt es genauso. Und dann wirst du erfahren, welche Freiheit Jesus dir schenkt. Amen.